Guten Morgen zusammen. Wir stehen auf der Seite 191. Da hatten wir schon mal davon gesprochen. Aber erstmal wollte ich fragen, ob noch jemand etwas nachtragen oder ergänzen möchte oder überhaupt ansprechen, was vom letzten Mal nicht vorkam oder was noch offen war oder so. Ist nicht, dann gucken wir da erstmal weiter und dann gebe ich einfach den Zettel darum. Den Anwesenheitszettel. Jetzt habe ich vergessen, das Datum drauf zu schreiben, wenn Sie so nett sind. Heute ist der 30. schon, ja. Ja. Also, was sich beweisen lässt, ist wahr. Das ist eine willkürliche Festsetzung des Begriffs wahr. Muss sagen, verstehe ich nicht ganz, denn es steht ja nicht da, wahr ist nur das, was bewiesen ist oder was man beweisen kann, sondern hier steht umgekehrt, was man beweisen kann, ist wahr. Rückfrage, was ist beweisen? Also man kann ja erstmal fragen, was ist wahr? Also wahr sind also hier jetzt Behauptungen über die Wirklichkeit und wahr heißt eine Behauptung, die der Wirklichkeit entspricht. Die das sagt, was ist. Das ist so die klassische Definition von wahr. Es gibt von der Antike an zwei Begriffe für wahr. Einmal für Sätze oder Behauptungen. Und da heißt es, wahr ist ein Satz oder eine Behauptung, die zutreffenderweise über die Wirklichkeit redet. Das ist die aristotelische Definition. Die andere Bestimmung sagt, die Gegenstände, die Sachverhalte sind wahr und dann ist gemeint, sie sind erkennbar. Das sind die beiden Bedeutungen, also eine erkenntnistheoretische und eine ontologische, seit der Tradition. Und heute hat man eigentlich nur noch im Blick, dass wahr eben sich auf Behauptungen bezieht und dass die der Wirklichkeit entsprechen. Dass jede Wirklichkeit unterschiedliche Aspekte hat und dass sie sich verschiedenen Leuten verschieden zeigt, ist dann auch nochmal wahr. Und daher haben wir dann die Diskussion, dass es mehrere Meinungen über die Wirklichkeit gibt und dass von dort her gesagt werden kann, es gibt mehrere Wahrheiten. Wahrheit heißt dann eine wahre Meinung, eine wahre Ansicht. Es gibt Leute, die sagen, das darf es nicht geben, das ist ja relativistisch. Im Kirchlichen beziehe ich mich dann einfach, um das abzukürzen, auf Johannes Paul II., der eben in seiner Enzyklika Fides et Ratio von Wahrheiten der Philosophie, von Wahrheiten der Theologie handelt. Wir hatten das schon mal angesprochen, aber wie gesagt, an sich ist Wahrheit, also die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt oder gezeigt hat, zeigen tut sie sich immer jemandem, indem Sie, ich habe mal dabei dieses Bild dahin, dass meine Ansicht über die Wirklichkeit antwortet auf die Ansicht, die die Wirklichkeit mir gezeigt hat. Deswegen finde ich das so schön mit dem Wort Ansicht, dass einerseits heißt Meinung, ganz subjektiv, meiner Ansicht nach, meiner Meinung nach, einfach so. Zweitens gibt es aber Ansichtskarten, die ganz objektiv sind und meine Ansicht subjektiv ist das Ergebnis einer Ansicht objektiv. Wenn ich von hier auf die Wirklichkeit geguckt habe und sie sieht rund aus, dann habe ich jetzt die Ansicht, die Wirklichkeit ist rund. Und wer von hier geguckt hat, der wird sagen, die Wirklichkeit ist spitz. Und jetzt ist eben die Frage, wir neigen dazu, wahrscheinlich hängt das auch wieder mit der Erbsünde zusammen, dass wir meinen, wir haben erstmal Recht, weil wir es ja auch unmittelbar gesehen haben, und was abweicht, ist Unrecht. Und da gehört eben dieses Wort von Nietzsche hin, das ich so schätze, dass er sagt, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Und zwar, er hat natürlich gemeint in seiner Einsamkeit zwei, die das Gleiche sagen. Während ich meine, dass die Wahrheit beginnt damit mit Zweien, die was Verschiedenes sagen. Und mein eigentliches Beispiel ist etwas, was mir fehlt, dass nämlich der normale Mensch mit zwei Augen guckt und sieht mit jedem Auge was anders und darum können sie die Welt plastisch sehen. Ich sehe nur mit einem Auge was und weiß deswegen gar nicht, wie für Sie die Welt aussieht und wie sich das bei Ihnen jetzt hinsichtlich Kino, also wenn man nicht diese rot-grüne Brille da aufsetzt oder so, wie Sie da die Welt sehen oder so. Das weiß ich einfach nicht. Und so wieder, also schon mit dieser Doppelung der beiden Augen, die uns erlaubt, also die Welt plastisch zu sehen und den anderen zu sehen, so sagt er jetzt, dass ich nicht bloß dann meine private Ansicht über die mir gezeigte Ansicht habe, sondern eben zugleich dazu lerne, wenn ich dem anderen vertraue, dass ich sage, aha, die Wirklichkeit hat auch noch andere Aspekte. Sie ist nicht überall und immer so, wie ich da meine, sondern sie ist auch, wie du meinst, und auf die Sache, auf die Weise wird es reicher. Und da gibt es nun von diesen Abweichungen, habe ich immer angesprochen, drei Fälle. Die erste ist einfach die Sache der Ergänzung, wo ich sage, es ist schön, man geht eben zu zweit oder zu mehreren in eine Ausstellung, in den Film, was auch immer, und kann hinterher beim Glas Wein dann noch darüber reden und man ergänzt sich mit den Erfahrungen. Das ist so das Normale. Dann gibt es, dass der andere etwas kontradiktorisch entgegengesetztes sagt. Und darauf sagt die klassische Tradition, solche Aussagen können nicht beide wahr und beide falsch sein, sondern hier kann nur eins wahr und eins falsch sein, ob wir es nun wissen oder nicht. Mein Beispiel war immer, dass ich dann zwei Studenten gebeten habe, bitte sagen Sie gleichzeitig den Satz, der eine, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade und der andere, die Zahl der Sterne ist im Moment ungerade. Dann wissen wir, einer von beiden hat recht, nicht beide und auch nicht keiner, aber wir wissen nicht wer. Und Relativismus, wo dann Benedikt sagt, Diktatur des Relativismus, besteht nur darin, dass hier behauptet wird, dass die haben, können beide recht haben. Und das wird behauptet, weil man sagt, man darf nicht da unanständigerweise den anderen einfach so schlecht behandeln, bis dorthin, dass ich schon oft in meinem Leben gehört habe, sie reden ja nur deswegen von der Wahrheit, damit sie die anderen ins Unrecht setzen können. Da ist man einigermaßen um Hilfe gekommen, wenn Sie es so sehen, kann ich jetzt auch nichts machen. Nicht? Das ist also der Punkt, der dort drin steckt. Das Schwierigste ist der dritte Fall. Den versuche ich so zu malen. Und da, erinnern Sie sich, habe ich gesagt, ich bitte Sie, das Wort widersprüchlich nicht identisch zu machen mit dem Satz unvereinbar. Das machen die meisten. Setzen das in eins. Und ich möchte Sie bitten, das zu unterscheiden. Unvereinbar heißt, ich kriege die beiden Sätze nicht zusammen. Ich kann sie aber auch nicht herabsetzen auf diese Ebene, wo sie sich ergänzen. Und es wäre unanständig, sie kontradiktorisch zu lesen. Und dieses Verhältnis haben wir zum Beispiel, wenn wir so als Religionsleute, zum Beispiel mit den Asiaten, wir reden über Personen. Und Rang oder Würde der Person, da treffen wir uns einfach nicht. Irgendwann hören wir dann auf und trinken Rotwein, reden von den Kindern. Ist nichts mehr zu wollen. Und da muss ich erst gar nicht Asien aufrufen, das gibt es einfach schon in Unterhaltung zwischen den Geschlechtern. Diese Frauen sind eine merkwürdige Sorte Mensch, nicht? Und die denken das natürlich von uns. Und da gibt es also wirklich eine Perspektive und heran, wo man sagt, nee, das ist irgendwie anders. Das heißt für sich extra genommen, wenn ich den Nikolaus Cusanus nehme, den will ich im Winter wieder dann behandeln, dass der sagt, ich komme rational und vernünftig zu diesem Satz, zum Beispiel Allmacht Gottes, ich komme rational und vernünftig zu dem Satz meine Freiheit. Und jetzt sagt einer, ja, und wie geht das jetzt zusammen? Und dann sage ich, das weiß ich nicht, denn ich bin nicht der liebe Gott, der hier oben ist. Ich kriege die nicht zusammen. Und solange du mir nicht beweisen kannst, dass es ein Widerspruch ist zwischen denen, ist mir intellektuell, redlich erlaubt, das beides festzuhalten. Und das gilt für die meisten Grundgeheimnisse unseres Glaubens. Also zum Beispiel Trinität, ein Gott in drei Personen. Wer versteht denn das? Niemand. Und dass sich die Trinitätslehre im Laufe der Jahrhunderte so verkompliziert hat, ist der Sachverhalt, dass immer wieder Leute einen neuen Start gemacht haben, um zu zeigen, dass das widersprüchlich ist. Und dass die Verteidiger gesagt haben, nein, du hast nicht bewiesen, dass das widersprüchlich ist. Man kann auch diese Unterscheidung machen oder jene. Und dadurch wird es unweigerlich komplizierter. Also hier, ich komme zu diesem Satz und diesem Satz, aber ich muss sie nicht zusammenbringen können. Und das ist dann unvereinbar, das dorthin gehört. Das ist Punkt 1. Dann, also das gehört nochmal zu den wahren Urteilen. Ne? Nachfragen tun Sie ja, sobald Sie da sehen.
Das ist doch bei Pascal so ähnlich, dass Wahrheiten, aber das mag an der Übersetzung gelegen haben, können das eine sagen und auch in dem Zusammenhang den Gegensatz, je nach der Lebenssituation, nach der Lebenswirklichkeit.
Ja.
Und da würde ich auch dieses Wahr, das Wort in Anführungsstriche geschrieben, Wahr,
ja,
mit Wahrheiten. Mhm. Also jetzt geht es nicht um die absolute Wahrheit, das sagt er schon. Das
hier ist ja auch gar keine absolute Wahrheit, sondern eine konkrete Wahrheit. Jeweils das, ich hatte gesagt, Wahrheit heißt eine Behauptung, ein Satz, eine Ansicht über irgendetwas in der Wirklichkeit. Wie umfassend oder partikulär auch immer.
Aber je nach Lebenssituation eben. Zum Beispiel der eine muss lernen zu geben, der andere verspannt sich vollkommen, wenn er mal was bekommt.
Ja, genau. So ist es.
Das Gegenteil, ja?
So ist es. Alles das gehört hinein und theoretisch ist dann die Rede vom Paradox. Also vor Blondel, wir haben mal von Lübeck, haben wir vor Jahren schon mal Paradoxe gelesen in diesem Seminar hier, der eben sagt, das sind genau solche Sätze, die man nicht zusammenbringt, die aber auch nicht sich kontradiktorisch widersprechen, sondern die genau in dieser merklichen Unvereinbarkeit sind und eben, ganz wie Sie sagen, je nach Lebenssituation ist mal das eine mehr im Blick und mal das andere. Und man kriegt es nicht richtig zusammen. Wir haben damit nicht auf einmal die Welt in der Hand, weil wir nicht der liebe Gott sind. Das ist einfach nicht da. Und das gilt eben gerade bei Dingen, je näher sie an die Person herankommen und an unsere eigentliche Frage, wer bin ich und wer bist du? Und bei den Offenbarungsgeheimnissen, weil das eben über unsere Möglichkeiten hinausreicht, dass das dort hineingehört. Ich komme also so weit, dass ich zeigen können muss, das widerspricht sich nicht, sonst, denn Geheimnis heißt nicht Unsinn und die Verdienstlichkeit des Glaubens besteht nicht darin, Absurditäten zu glauben, sondern es gehört schon die Vernunft da hinein, aber es gehört auch zur Aufrichtigkeit der Vernunft, zu wissen, dass sie an ihre Grenzen kommt.
Scheint das damit zusammenzuhängen, wenn ich jetzt die Unvereinbarkeit benenne, der andere auch, dass es eben vom Denken her so schwierig ist, weil ich denke ja meine Unvereinbarkeit und bin vielleicht nicht ganz in der Lage, die andere Unvereinbarkeit im selben Moment, weil Denken
geht nicht. Genauso. Genauso. Ja.
Da würde ich eben trotzdem in der Kunst vorschlagen, dieses Übungsphänomen, dass ich eben dieses Empfindungsbewusstsein so weit bringe. Es bleibt ja trotzdem eins nach dem anderen, aber es geschieht schon in dem Moment, wo ich meine Unvereinbarkeit sage, dass ich eine Öffnung habe, auch zu seiner Unvereinbarkeit, weil mir ist ja klar, das ist eine Unvereinbarkeit und jetzt nehme ich die andere mit wahr und dadurch kann ja wieder...
Und dann wird es reicher und das erschließt uns erst Dinge, die anders nicht da sind. Also das Bild bei Cusanus war ja, dass er den Mönchen da im Tegernsee in dieser Schrift der Divisione Dei das Bild eines Allessehenden mitgeschickt hat. Das kennen Sie so aus Klöstern oder Schlössern, so ein Bild, so ein Halbprofil, so ein bisschen und die Augen so gesetzt. Wenn man dann an dem Bild vorbeigeht, verfolgt einen der Blick. Das geht einfach so mit. Und er hat gesagt, das sollen Sie in Ihrem Kapitelsaal aufhängen, das Bild, und sich im Kreis, Halbkreis davor stellen. Und sagte, und dann wird jeder merken, er wird so angeblickt von diesem Bild, als ob nur er angeblickt würde. Und wenn er sich bewegt, geht der Blick dieses Bildes mit ihm mit. Das ist eine geniale Idee zwischen Mittelalter und Neuzeit, mit dieser Entdeckung des Individuums und der Unersetzlichkeit des Einzelnen mit seinem Zugang zur Wahrheit und Wirklichkeit. Das finde ich ganz toll. Und wenn man das jetzt also so hat, und dann habe ich den Studenten immer gesagt, dann steht man da und dann guckt mich das Bild an und dann sagt drüben der Mitbruder, ja, mich guckt das Bild an, sage ich, gehe zum Augenarzt, kann nicht sein, guckt mich an. Erstens ist es nicht höflich und nett, zweitens bringt es mich wie ihn um die eigentliche Wahrheit. 4 Wochen später habe ich gesagt, ich bin fortgeschritten in der Tugend und außerdem ist das der Prior. Und dann sagt er, gut, dann gehe ich zum Augenarzt. Aber das ist auch keine Lösung. Sondern wichtig ist, meinen Augen zu glauben und den Worten des anderen zu glauben. Und erst dann begreife ich die wirkliche Göttlichkeit des Bildes, dass nämlich das Bild nicht nur mich sieht, sondern dass das Bild zugleich auch den anderen so sieht, als ob es nur ihn sähe. Das ist ja das Tolle. Jeder wird so gesehen, als wäre es nur er, und ihn begleitet dieser Blick, aber jeder. Und das ist das, was dann hineingehört und gedacht werden muss. Und wenn dann von mir verlangt wird, das zusammenzudenken, dann sage ich, kann ich nicht richtig, ich kann nur also diese Erfahrung erzählen oder weitergeben. Das ist also dann der Boden, der dort gegeben ist. Und das ist eben auch, das gehört also zum Zusammenhang von Wahrheiten. Und dann ist die Frage, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit bei all dem? Dann behaupte ich, die Wahrheit ist erstmal, dass ich zu stehen habe zu meiner Erfahrung, die habe ich nochmal zu überprüfen. Habe ich mich da getäuscht oder habe ich es wirklich so erfahren? Habe ich das falsch ausgelegt oder habe ich es richtig ausgelegt? Dass ich also dankbar zu meiner Erfahrung stehe und dass ich auf der anderen Seite in Nächstenliebe und Respekt die Erfahrung des anderen entgegennehme und sage, auch wenn ich die nicht unmittelbar nachvollziehen kann, habe ich das zu respektieren. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es sogar etwas, was mir was bringt, was ich vorher nicht wusste. Also durch die Begegnung mit dem Wissen des anderen. Und in diesem Sinn schreibt ja dann Paulus an die Römer, ich freue mich, zu euch zu kommen, damit wir uns gegenseitig im Glauben stärken können. Jeder kann aus seiner Erfahrung erzählen, wie wir das hier machen. Ich rede ja einfach von meiner Erfahrung da, einfach so daher und sage, das und das habe ich so, also meine ich da kapiert zu haben und ich gebe es gern weiter. Und dass das hingehört, also ich habe immer gesagt, das ist an sich, der erste Teil ist Kafka. Man steht also da vor der Tür und das ist die Tür, die nur für mich offen ist. Und wenn ich die nicht betrete, habe ich es eben nicht gesehen. Das ist der Anfang, nicht? Der Mann vorm Gesetz da. Der zweite Schritt ist aber über Kafka hinaus, das, was ich da gesehen habe und nur ich, habe ich nicht bloß für mich gekriegt, sondern das soll ich anderen erzählen. So habe ich meinen Studenten gesagt, benehmt euch anständig, wenn ihr in der Hölle seid, fehlt ihr im Himmel. Und dann erfährt der Augustinus, so viel der weiß über Gott, erfährt nicht, was er von jedem Einzelnen von Ihnen und jeder Einzelnen von jedem erfahren kann über Gott. Denn jeder von uns hat eine Perspektive auf die Welt, auf Gott, auf alles, die so nur er oder sie hat, sonst niemand. Und das kann man deswegen nur von diesem anderen Menschen erfahren. Da gibt es berühmte Menschen, die nennt man Klassiker, nicht? Die helfen vielen oder so. Aber jeder hat irgendetwas zu sagen und beizubringen, was eben nicht bloß ihm gehört, sondern was er weiterzugeben hat. Deswegen kann die Ewigkeit ruhig lange dauern, um das auszudrücken, weil da viel zu erzählen ist. Ne? Dass man wirklich sagen muss, was ist da eigentlich zu vermitteln und zu vertiefen, was es ja jetzt schon in Ansätzen gibt, wenn man eben gemeinsam über was redet. Sei es ein Kunstwerk, sei es eine Glaubenswahrheit, was Ethisches oder wie auch immer. Wenn man dann aus seinem Herzen keine Mördergrube gibt, wenn man sich trauen kann, davon offen zu reden, weil das auch nicht gleich verlacht wird oder abgewiesen, sondern erstmal angehört wird oder so, bereichert es alle. Und diese Dimension der Wahrheit, das finde ich, das müsste man hier also einzeichnen, das fehlt hier bei ihm. Bezeichnenderweise wird ja von Anfang an diese Bildmetapher des Lichtes benutzt für die Wahrheit. Weil wir eben solche Wesen sind, die Sonne geht auf und die Vögel quinquillieren und wir sind eben auch Tagwesen. Und das ist also dann das Leben, darum sagt der Plato, was mir da begegnet, das ist Einsicht, Licht, Erleuchtung, wie auch immer. Und von dort her können wir dann versuchen zu verstehen, was man mit Beweisen meint. Mit Beweisen meine ich Sätze, was muss man beweisen? Nicht wie Albert, der Kollege Albert da in Darmstadt sagt, man muss alles beweisen, das ist einfach falsch. Manches kann ich gar nicht beweisen, weil meine Definition für Beweis heißt, etwas, was nicht einleuchtet, auf einleuchtende Weise zurückführen auf Einleuchtendes. Das ist meine Definition für Beweis. Etwas leuchtet mir nicht ein und dann muss ich versuchen, in einleuchtender Weise das zurückzuführen, das nennt man Begründen, auf etwas, was einleuchtet. Und wenn das den beiden einleuchtet, hört man auf. Und da es mit abhängt von dem, was dem anderen einleuchtet oder nicht, deswegen werden immer wieder neue Beweise gemacht. Da sagen die Leute zum Beispiel, ja, die Beweise vom Thomas, schön und nett, also die fünf, die Quinquevier da, aber die reichen nicht, wir müssen komplizierter werden, zum Beispiel. Ne? Weil man nicht ewig so weit beweist, wie man überhaupt nur kann oder will, sondern man beweist so, bis es den beiden Gesprächspartnern oder dreien oder vieren, ist ja wurscht, einleuchtet. Und dann hört man auf mit Beweisen, was soll das sonst? Also nicht einleuchtende Urteile werden in einleuchtender Weise zurückgeführt auf Einleuchtendes, sodass der andere sagt, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es kapiert. Und dann hört man da auf. Und das heißt, beweisen, und da verstehe ich deswegen gar nicht, dass er hier sich also aufregt, wenn also mir etwas nicht einleuchtet und der andere beweist es mir, sodass es mir dann einleuchtet, okay, dann habe ich jetzt die Wahrheit erkannt. Und das steht da und da habe ich überhaupt gar kein Problem. Was soll er da haben? Nicht? Also, das wird dort gemacht und das, wieso soll das selber noch bewiesen werden? Das ist einfach so. Im Hintergrund steht der Nutzen einer solchen Geltung des Begriffs wahr, denn das Beweisbare appelliert an das Gemeinsame in den Köpfen, an die Logik. Naja, aber nicht an das Gemeinsame als Gemeinsame, sondern weil das Gemeinsame hier gemeinsame Einsichten sind in das, was ist. Also es wird auf die Wirklichkeit verwiesen. Das andere ist ein von ihm her tatsächlich unbewiesener Verdacht, dass er sagt, es geht nur darum, dass wir irgendwie alle da miteinander in eins reden wollen, sondern es geht darum, uns, dass wir erkennen die Wirklichkeit, wie sie ist. Wir wollen nicht getäuscht werden, er ja auch nicht. Wir wollen gern rauskriegen, was wirklich wahr ist, und zwar in theoretischen Sätzen wie in praktischen Sätzen. Da heißt dann wahr gut. Was soll ich tun? Was macht man als anständiger Mensch? Was gehört sich? Oder so. Da gibt es Dinge, die evident sind, zum Beispiel, dass man Verträge halten soll, dass man Versprechen halten soll. So etwas. Das leuchtet eigentlich jedem ein und das ist einfach das Licht, was sich da zeigt. So seit Platon ausgedrückt und noch länger. Und warum nicht? Weshalb natürlich nicht mehr als ein Nützlichkeitsmaßstab im Interesse der meisten? Na, das muss überhaupt nicht sein. Das stimmt doch nicht. Glauben wir denn nur, was uns nützlich ist? Sind wir nicht über manches bekümmert, was man da hört und wie die Wirklichkeit ist? Da geht es doch nicht im Maßstab von nützlich und unnütz. Stimmt einfach nicht. Nur einfach nüchtern angucken und sagen, nö, da übertreibst du jetzt. Also klar wollen wir gern nicht getäuscht werden, also insofern ist das das Interesse, aber nicht das Interesse der meisten, im Gegenteil. Ich finde es doch einen ganz wichtigen Punkt und ich finde es erstaunlich, dass er das hier so überschlägt. Ich kann doch nur deswegen Demokrat sein, weil mich die Demokratie nicht verpflichtet zu glauben, dass die Mehrheit Recht hat. Die Mehrheit hat die Mehrheit und der muss ich folgen. Aber wieso soll ich behaupten, dass die Mehrheit Recht hat? Die gescheiten Leute sind doch nicht in der Mehrheit. Nicht? Unter Umständen erkenne ich sogar in meinem Gewissen, dass die Mehrheit was Falsches vertritt. Und dann wird von mir ziviler Ungehorsam verlangt. Und im Höhepunkt sogar ein Aufstand, wie zum Beispiel das Attentat auf Hitler. Dass Leute sagen, wir sind hier in der Notwehr, Hilfsnotwehrsituation, wir können das deutsche Volk vor diesem Verbrecher nur retten, indem wir ihn töten. So schmerzlich das ist. Aber ich bin nicht verpflichtet zu glauben, dass die Mehrheit Recht hat. Sie hat die Macht. So funktioniert es halt. Dass die Mehrheit Recht hat, gibt es nur in der Kirche. Weil die eben glauben, dass es da den Heiligen Geist gibt, der zugleich so das Lehramt begleitet, sodass wenn die im Konzil da sitzen, geht es nach der Mehrheit, so wie die vorher auch einfach bloß das losgeworfen haben, zum Beispiel um rauszukriegen, wer ist jetzt der Ersetzer für den Judas oder so etwas, dass sie gesagt haben, Gott begleitet uns da und der bietet sich alle Mittel an. Das ist ein Glaubensreden. Das kann man natürlich nicht philosophisch vertreten. Aber aus der Glaubensperspektive ist es in sich konsistent, zu sagen, Gott begleitet sein Volk und bietet alle Möglichkeiten an, auch das einfach der Abstimmung, und wenn man da vorher gebetet hat und miteinander von dem rauf sind, dann sagt man sich, es geht nach den, darf man nach den Mehrheiten gehen, in dem Fall hat jetzt die Mehrheit mehr Recht. Das ist aber eben eine Glaubensaussage, keine so der normalen Vernunft und der Philosophie. Und deswegen eben auch nicht der Demokratie. Natürlich nicht. Und das kann man nur einfach zur Kenntnis nehmen. Das muss ja niemand glauben. Niemand muss ja Christ sein oder so. Aber wer das glaubt und mitmacht, der sagt tatsächlich, hier begleitet also Gott und sein Geist hier das Lehramt der Kirche. Und von dort her ist dann so etwas möglich. Dann kann man immer noch sagen, was ich so zwischendurch so salopp gesagt habe, der Heilige Geist sorgt ja nicht immer fürs Beste, manchmal verhindert er nur das Schlimmste. Also über manchen Papst könnte man sich schon denken, der wäre ein anderer besser gewesen. Nicht? Muss man wirklich so sagen. Ne? Ja klar. Nicht? Das, und insofern also gibt das schon zu denken, was er dort schreibt, aber man kann es nicht einfach so akzeptieren. Also das, was wir jetzt gerade miteinander reden, das fehlt mir hier. Und das müsste man da mit einbeziehen.
Man muss natürlich schon sehen, dass so Wahrheiten, die so entstehen, die verfestigen sich ja auch.
So ist es.
Die waren ja ein Grundproblem in der Welt.
Ja.
Weil da entsteht der Krieg und der
so ist es.
Konflikt.
Ja. Ich meine, manche Wahrheit
sollte ja da nochmal mitgelehrt werden. Also sind ja Wahrheiten, aber du musst natürlich sie prüfen, wer es glaube, ja? Dass man
ja
das da eine
ja ja
Prüfung auch macht und dazu auch offen ist.
So ist es.
Wenn ich schon im Besitz der Wahrheit bin, dann bin ich ja oft gar nicht mehr bereit, mit dem anderen mich da vielleicht auseinanderzusetzen.
So ist es. Also da wäre mir natürlich wichtig, dass man das Haben nicht als Besitz bezeichnet. Schon aus dem simplen Grund, weil wir am Hintern, mit Verlaub gesagt, keine Augen haben. Da sehen wir nichts. Wer auf der Wahrheit sitzt, der sieht sie nicht. Und haben heißt nicht besitzen. Haben heißt sorgen müssen für. Gott fragt den Kain, wo der Abel ist. Und so behaupte ich Leute, die zu rasch mir sagen, wir können die Wahrheit nicht haben, sage ich, ich frage sie gern mal, sie wollen sich bloß drum drücken, für die zu sorgen. Denn haben heißt nicht besitzen, sondern haben heißt eine Verantwortung haben. Sagen die Leute von wegen Grammatischen, meine Frau, meine Kinder oder so, das heißt besitzen, 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 wie mein Füller, sag ich mal langsam. Zuerst mal heißt also, eine Frau haben, Kinder haben, für jemanden verantwortlich sein, jemandem zu helfen, für ihn da zu sein, das zu machen, das heißt haben. Deswegen dieser Gegensatz von fromm damit haben und sein, den habe ich immer für verkehrt gehalten. Zum Sein gehört das Haben. Was wir haben, haben wir zu versorgen. Wenn jemand einem Wald gehört, muss er daran arbeiten. Wenn jemand Tiere hat, muss er sie versorgen. Ne? Verstehe ich gar nicht, dass die dann immer gleich von Besitzen reden.
Ja, ja, aber bei Wahrheiten, die verkommen in Ideologien, da...
Das ist die Gefahr. Ständig, ja, ja. So ist es.
Und in der Welt. Also
ja.
Das kann man nicht ganz...
Das will ich ja nicht bestreiten. Das will ich nicht bestreiten, dass es das gibt. Ich bin nur dagegen zu behaupten, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir müssen nicht dauernd die Wahrheiten ändern, damit sie nicht also da verholzen, sondern wir müssen nach ihnen leben und dann bleiben sie lebendig. Und da gibt es sehr wohl Dinge, die eben sich nicht dauernd ändern, sondern die ich einmal erkannt habe, dass es also nur einen Gott gibt und nicht viele, im Ernst genommen. Das meine ich, kann man doch irgendwann mal so einsehen, dass ich das nicht wieder verdrängen muss. Also es gibt ja, Wahrheit muss ja nicht heißen, dass sie dauernd wieder abgeschafft werden, sondern dass ich sehe auch ihre Tiefe, ihre Forderungen, die damit hineingehören. Und dann schließt sich von dort her durch die richtige Praxis, bleibt dann diese Verholzung und Verharzung weg. Sie ist eine große Gefahr, da ist kein Widerspruch, völlig klar. Und wie mache ich es? Und jetzt eben da zu sagen, dann muss ich das von Zeit zu Zeit ändern, das mag sein, dass das bei den Kunststilen so sein muss, aber nicht bei grundsätzlichen Wahrheiten. Da bleiben auch die grundsätzlichen 10 Gebote oder was sie nehmen oder so ähnlich. Also Louis würde sagen, der Tao, das bleibt eben erhalten. die gelten zu allen Zeiten, obwohl sie zu verschiedenen Zeiten verschiedenes Verhalten verlangen, ja klar, welche Situation jeweils gegeben ist, aber dass die Grundbestimmungen zum Beispiel, du hast Verträge zu halten und du hast also den Armen zu helfen, du hast dankbar zu sein oder solche Geschichten, die gelten eben immer und allgemein. Und wenn man die lebendig behält, dann wird auch vermieden, dass diese Festschreibung passiert, gegen die sich ja auch Jesus immer gewandt hat, dass die Pharisäer da sitzen haben, wir wissen das ganz genau, so ist es, Buchstabe für Buchstabe, und das bringt es natürlich tatsächlich nicht.
Ja. Die erste Präambel beim Tao ist ja, oder beim Tao Te King ist ja auch, das Tao beschrieben ist nicht mehr das Tao.
So ist es.
Also, und da muss man eben auch schon ganz anders dann damit umgehen.
Ja, ob das eben stimmt, das kann man schon diskutieren zum Beispiel. Weil ich sagen würde, also die beiden Begriffe von Rana haben wir ja schon behandelt, transzendental und kategorial, dass allein mit dem Prinzipiellen, dem Grundsätzlichen, wir nicht leben können. Das ist völlig klar. Das muss ins Konkrete gehen. Aber das Konkrete gehört auch mit dazu. Und deswegen diese Vorstellung, das kann man gar nicht sagen. Ich sage, vorsichtig, ich kann schon eine Menge sagen über die konkreten Dinge, und zwar für einzelne Situationen, wo das hingehört, und auch nochmal im Ganzen. Und deswegen wird ja auch einiges gesagt, auch über Gott, also in der biblisch-christlichen Tradition. Ist ja nicht so, als ob da gar nichts da wäre. Da muss man aufpassen. Das ist ja das, was dann die pluralistische Religionstheorie sagt. Die sagt, das eigentliche Real ist so fremd von uns, keiner von uns weiß das, dass wir deswegen nur so unsere Vorstellungen oder Bilder davon entwerfen, und die nennt dann Jaspers auch bloß Chiffren und nicht Symbole. Während die biblisch-christliche Tradition sagt, nein, Gott offenbart sich und zeigt sich in wirklich konkreten Dingen. Ich muss nicht einfach sagen, ich habe gar keine Ahnung, wer oder was da Gott ist, sondern da lässt sich schon einiges sagen, in Erinnerung an das, was er für uns getan hat und gefordert hat, wenn man das anguckt. Also diese Rücknahme des Asiatischen, das nehme ich zur Kenntnis, aber beanspruche eine andere Sicht auf die Dinge. Das gehört immer mit hin, weil die Gefahr tatsächlich besteht, eingeräumt, dass man meint, man könnte jetzt die Hintergedanken Gottes. Das war ja so ein Punkt, dass in dieser Auseinanderleben dieser beiden großen Leute, also Rana und Balthasar, dass Rana später eben gesagt hat, woher weiß der Balthasar die ganzen Schlafzimmergeheimnisse des lieben Gottes? Der fand, der wüsste zu viel über die Trinität. Balthasar hatte das Gefühl, der Rana weiß zu wenig von der Trinität. Und deswegen ist das so finster und so dunkel bei dem dann zwischendurch. War leider so. Ich habe beide gekannt, mit beiden gearbeitet. Und ich darf wirklich sagen, dass sie mich beide auch geschätzt haben. Aber wo ich gesagt habe, gut, die beiden können sich nicht verstehen. Wir, die wir beide nicht so ganz verstehen, können schon beiden ein bisschen mehr gerecht werden, als sie sich selber gerecht werden können. Und deswegen habe ich also so lange hier über Rana geredet und reden wir jetzt schon so lange über den Balthasar, dass ich sage, ich kann über beide was sagen, weil ich eben schon mal ein Niveau drunter liege. Und dann kann ich auf meine Weise das schon mal was vermitteln oder weitergeben. Ist halt so.
Ja. Ich habe immer noch nicht begriffen, diese Geist Austausch der Trinität.
Wie bitte?
Was der Geist bedeutet.
Der Geist.
Ja.
Ja. Also der erste Schritt würde erstmal heim, es ist einfach der dritte. So, also wäre mein Vorschlag, das als erstes zu sagen, dass also die bloße Zweiheit, A will B und B will A, nicht zur wirklichen Einheit führt, sondern dass es die Einheit erst gibt, wenn die gemeinsam einen Dritten wollen, und dann haben wir das, was ich Dreispiel nenne, also erstmal ohne ihn weiter zu bereden, dass das so auftaucht. Und jetzt ist die Frage, wie unterscheiden sich die drei? Und da folge ich auch Richard von St. Victor, dem ich diesen Gedanken verdanke, der ein Jahrhundert vor Thomas gelebt hat, in dem Stift bei Paris, wie das da hieß, wenn Sie da jetzt hingehen ins Quartier Latin und haben also diese Straße Rue Saint-Victor, dann sehen Sie, wie klein dann Paris da eigentlich war damals, denn da liegt also diese Straße, da sind auch noch ein paar Steine da von diesem Saint-Victor dort früher. Und der berühmteste von diesen Viktorinern war der Hubert, Hugo von St. Victor, und dessen Nachfolger, Freund und war dann der Richard von St. Victor, der bei Dante genannt wird, übermenschlich in der Meditation. Und das ist dann 12. Jahrhundert, das ist die Entdeckung der Liebe. Die Troubadour, die Leute von den Kreuzfahrern entdecken das im Orient und nehmen das auf. Und er kommt eben dann zu dieser Idee der Trinitätslehre, nicht wie Augustinus, der sagt, ich entdecke so irgendwo Dreiheiten in den Subjekten, sondern wo er sagt, an sich gehören eben wirklich zur Liebe drei, weil erst in der gemeinsamen Liebe zum Dritten die beiden wirklich eins wären. Das war also so der Hintergrund. So, und jetzt und sagt, um auf Ihre Frage jetzt zu kommen, sagt jetzt der Richard, jetzt unterscheiden sich die Personen so, dass der Vater der Ursprung ist. Er ist der Reingebende. Ursprunglos ist er einfach der, der er ist. Und da gehört dann dieser berühmte große Aufsatz vom jungen Rana hinein, im ersten Band der Schriften. Das Wort Theos im Neuen Testament meint fast immer den Vater. Man kann bei 3, 4 Sachen auch was anderes denken, aber an sich ist es der Vater, wenn da von Gott die Rede ist immer. Also der Ursprunghafte, der Reingebende, ja, Ursprung schlechterdings. Der Vater gibt alles weg von sich, sodass deswegen Hans-Urs von Balthasar wieder zum Missfallen von Rana, gestützt auf zwei russische Denker, von der Kenosis, also der Entleerung und Entäußerung schon in der Trinität redet. Ich finde das auch ein bisschen zugespitzt. Also dass der Vater sich restlos ausliefert, um das so auszudrücken, an den Sohn, er gibt alles an ihn. Und der Sohn empfängt alles, auch das Geben hat er empfangen. Drum ist der Sohn der, der empfängt und gibt. Und er ist der schlechthin vertrauende Sohn, sonst haben sie in den Göttermärchen immer die Vater-Sohn-Konflikte. Irgendwann wird der Vater umgebracht oder entmannt oder sonst wie. Der Sohn ist schlechterdings der gehorsame Sohn und da gibt es überhaupt keine Spur von was anderem. Hegel schreibt dann in seiner Phänologie immerhin, ist es der Oberste, der Engel, der protestiert. So ist es abgeschwächt. Aber es gibt keinen Widerstand des Sohnes gegen den Vater, wie bei Zeus und also solchen Geschichten, die da vorkommen. Sondern er ist der, der alles empfängt und alles gibt. Ja? Und der Geist ist der Dritte, der gibt sein Empfangen. Denn was macht ein Geber, wenn niemand das haben will? Was macht ein Redner, wenn niemand das hören will? Nicht, wo Meister Eckhart im berühmten Predigtsatz ja sagt, wenn da jetzt niemand zugehört hätte, er hätte einfach an den Opferstock hingeredet. Nicht? Also der Geist ist der Dritte, er ist der Hörende, der Empfangende, er ist das Empfangende in Gott. Und deswegen finde ich es so schade, wenn dann die Kirchenväter, weil wir in unserem Leben nur zwei Einheiten haben. Ich und du, die zusammen ein Paar bilden, Subjekt und Objekt im Satz. Überall haben wir also zwei Einheiten nur. Und sodass also bei den Kirchenvätern, bei den meisten man lesen kann, der Geist ist der Kuss zwischen Vater und Sohn, die Gabe, das Band, die Liebe, aber nicht der Dritte. Und deswegen kommt der Geist zu kurz. Der hat keinen Namen, denn Geist ist Name für Gott, Liebe ist Name für Gott. Wie soll er dargestellt werden? Ab 1000 fangen wir an, den Vater zu malen, in Verletzung des Bilderverbots. Vorher gab es nur die Hand oder ein Dreieck oder ein Dreieck mit dem Auge drin oder ein Dreieck mit den 4 Buchstaben drin, die wir so Yahweh oder Yahweh nennen. Ob das stimmt, wissen wir ja nicht. Nicht? Und dann haben sie jetzt heute dann Bilder, einen alten Mann, einen jungen Mann und einen Vogel. Das ist ein Jammer. Das, wo bleibt da in Majestate Equalitas die Gleichheit? Das ist wirklich ganz übel. Nicht? Das ist ganz schlimm. Und deswegen wettere ich da immer dagegen, aber ich weiß, es ändert sich nicht. Bis hin zu dem Triptychon da von dem Johannes Paul da über die römische Kunst, nicht? Wo er dann sagt, ja, Christus ist uns ähnlich, anstatt wir ihm oder so. Und das überhaupt nicht als Problem sieht, dass der Vater da gemalt wird. Vor allen Dingen gucken Sie, ich war vor einem Monat noch mal wieder in der Sixtina und habe das noch mal gesehen jetzt. Wenn Sie den an der Decke das angucken, wo die Erschaffung der Pflanzen kommt, da ist Gott gemalt als ein alter Mann und streckt uns den Hintern ins Gesicht. Der junge C.G. Jung, der hat die Vision gehabt, dass Gott von oben herunter defäziert auf die Kirche. Weil er hatte Probleme mit seinem Vater oder so. Ne? Er hat eben auch die Probleme mit Gottvater gehabt oder so. Das kann man bei ihm lesen in seinen Büchern. Also da muss man kein Jude sein, behaupte ich, und kein Muslim, um das blasphemisch zu finden. Gut, der Hintern ist nicht nackt, es ist ein blaues Tuch drüber oder so, aber es ist von wegen mit der Rückseite, die eben nur zu erkennen ist, so hat er es gemalt, streckt er ihnen buchstäblich sein Hinterteil entgegen. Schauen Sie sich das nochmal an, in einem Band einfach, Bildband über die Sixtina, gibt es ja viele genug, müssen Sie nur blättern, wo Sie zu diesem Bild hinkommen. Er stürzt so weg und schafft also die Pflanzen und ins Gesicht kriegt man den Hintern gestreckt. Ich finde es wirklich blasphemisch. Aber nein, Renaissance, und wunderbar hier malt und wunderbar von den Japanern da, schön mit frischen Farben da jetzt, nicht? Ja, so ist es. Nicht? Also, aber wenn Sie das so sagen, er ist der Empfangende in Gott, dann ist auch zu verstehen, wie das weitergeht. Das heißt, der ist ja nicht Spermaersatz, wie da diese unsägliche Dame erzählt hat, nicht? Sondern er ist die göttliche Person, die Maria dazu erkräftigt, das Wort Gottes empfangen zu können. Wie soll denn bei einem menschlichen Herzen ein göttliches Wort ankommen können? Eben. Und deswegen heißt das ja auch im Credo nicht, empfangen vom Heiligen Geist, der ist ja nicht, sondern empfangen durch den Heiligen Geist. Er ist der uns die Kraft gibt, und deswegen müssen wir zu ihm beten, dass in unserem Denken, Reden und Tun Gottes Wort Fleisch wird. Indem wir denken, wie wir reden, wie wir handeln. Und dafür müssen wir diese Person des Empfangens, die Selbstlosigkeit in Person ist, der redet nicht von sich, der redet, wie Jesus erklärt, vom Vater und vom Sohn. Die stellt er vor, die will er uns vermitteln. Er ist diese Person des Empfangens und ist der uns auch das Empfangen schenkt, dass wir das auch können. Und in einzigartiger Weise hat er in Maria dieses Empfangen ermöglicht, das also Gottes Schöpfung macht, in ihr ein Spermium schafft. Ja und?
Ne? Würden Sie dem göttlichen Wort zustimmen, wer göttlich ist, allein versteht, wer göttlich ist?
Das gehört genau dorthin. Und deswegen kann ja auch nur, ist er ja auch in uns der in uns betet, wie Paulus schreibt. Er stammelt in uns, ist die Rede dort im Korintherbrief. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und er nimmt uns so und führt uns dort. So in Ergänzung etwas eines Bildes, das ich sehr liebe, in Chartres an der Süden, an der Ostseite ist das dann, ja. An der Ostseite, da steht Adam und neben ihm steht Gott, aber Gott hat ja dort in Chartres überall immer noch das Kreuz im Heiligenschein, also das Glas ist der Sohn. Ne? Und die stehen dort nebeneinander und gucken hin und in der Regel wird gesagt, das ist bei der Benennung der Tiere. Die stehen zusammen. Aber es gibt ein wunderschönes Gedicht von einem Herrn Hofmann. Und da geht es darum, dass Gott ruft, Adam, wo bist du? Und Adam steht da und möchte eigentlich rufen, aber traut sich nicht. Und Gott ruft nochmal und dann antwortet Christus und sagt, Vater, hier bin ich und Adam steht bei mir. Und dieses so Zusammensehen, was da so hingehört, das würde ich mir auch so für den Heiligen Geist so vorstellen. Also ich versuche zu beten und so, man probiert es. Und als ich sagen kann, nein, der Heilige Geist umarmt mich da und macht das mit und hilft mir und stammelt da eben mit. Und dann geht das so, dass er gewissermaßen eben zu Gott sagt, ja, hier bin ich und der Splett steht dann neben mir. Oder so, nicht? So wie also Christus dann da in diesem Gedicht dazu dem Vater sagt. Deswegen behaupte ich ja immer, das Mit sei das eigentlich christliche Wort. Das Mit haben sie hier nicht, das Mit haben sie erst hier. Und das Miteinander, und einer meiner wichtigen Lehrer, der Pater Kern, der hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, Christsein heißt miteinander essen. Das ist für die Jüdischen Thema also auch ein Mit, was dorthin gehört nochmal, ne? Dieses Mitsein. Und das ist ein großes Mit, die in dieser Trinität, wenn ich das so male, damit Gott, du und ich, das große Mit, mit Gott auf das Du zu gehen, mit dem Du auf Gott zu gehen und das Du geht mit Gott auf mich zu. Also es ist überall dieses Mit, was dort im Geschehen ist. Und das kennt er leider überhaupt nicht. Sondern beschreibt das dann nur da als Nützlichkeit und so Geschichten und allgemein zugestanden. Und das finde ich wirklich schade, nicht? Dass er das nicht sieht. Klar setzt das immer Wahrheiten voraus. Man kann nicht alles begründen. Das war ja das, was Hans Albert sagt, ich muss alles begründen. Und dann kommt sein berühmtes Trilemma. Wenn ich alles begründen muss, muss ich also entweder endlos immer weiter begründen, das heißt, ich komme nie zur Begründung, oder ich muss abbrechen, und das gehört sich nicht, oder ich werde zirkulär. Das ist ein berühmtes Trilemma und ich lese bei allen möglichen Kollegen immer wieder, dass die tief verunsichert sind dann und ganz verschreckt von diesem Trilemma, anstatt in aller Ruhe zu sagen, wenn der sich selber seine Probleme macht, soll er sie behalten. Ich habe die Probleme nicht, ich bin nicht der Meinung, dass man alles begründen muss. Sondern begründen muss man nur, was nicht einleuchtet. Na und? Was einleuchtet, kann ich überhaupt nicht begründen, weil es ja einleuchtet. Aber nein, tief beeindruckt davon, von dem Trilemma. Sehe ich nicht. Ich muss eben nicht alles begründen, sondern nur das, was eben nicht einleuchtet. Und so kann man das dann lesen und sagen, tatsächlich versuchen wir auf Wahrheiten zu kommen, die allgemein zugestanden sind, und die können natürlich fälschlicherweise zugestanden sein, klar, haben halt alle mal gemeint, die Erde war flach und außen drum ein Zaun, damit man nicht runterfällt. Das gab es ja schon.
Man muss auch zugeben, dass manche auch Erfindungen, seien sogar auch Wortfindungen und so weiter, sich ja auswirken können wie der Sargnagel für die Menschheit.
So ist es, so ist es. Ist leider so, ja. Ja. Eben, und das nenne ich dann lieber Ideologien oder so, diese Formen, nicht? Und die gibt es leider immer wieder. Und deswegen brauchen wir immer wieder Leute, die Leute zur Wahrheit aufrufen, im Theoretischen wie im Praktischen. Weil das im Nu verliert man so Dinge, deswegen das, also zur Freundschaft gehört das sowieso dazu, die gegenseitige, also Kritik und Beratung, und zu den geistlichen Werken der Barmherzigkeit gehört Irrende zurechtweisen. Und das extra mit dasteht, also das ist eine Verpflichtung, die man eigentlich hat. In den Klöstern hat man das genannt, immer Correctio Fraterna. Also das alle Wochen oder alle 14 Tage sich die Leute trafen, und dann gab es so eine Zuordnung eben von Zweien, und da von denen hatte jeder die Aufgabe, dem zu berichten, was andere Leute über ihn, also an ihm missfallen. Je nachdem hieß das dann Angelus oder Schutzengel, nicht? Also man wusste, wer das ist. Wenn einem irgendwas störte bei einem Mitbruder, dann wusste man, wie sein Angelus heißt, und zu dem ist er hingegangen und sagt er mal, der soll die Tür nicht immer so zuschmeißen oder was weiß ich, was das ansteht oder so. Das ist also von dort her untergebracht war. Die einander also helfen zu leben, heißt natürlich auch den anderen korrigieren, ja klar. gilt für jede Zweierbeziehung und für alles natürlich. Nicht? Dass man dem anderen helfen muss, mehr Mensch zu werden. Und Dinge abzulegen und wegzunehmen, klar. Denn das haben wir nötig. Und darum zählt es also den geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Bei den leiblichen kommt das nicht vor. Da sind die 7, die da leiblich vorkommen. Da sind 6 gehören zur Gerichtsrede Jesu. Ja, da einfach aufgezählt hat. Das geht los mit hungrige Speisen und nackte Bekleiden oder so. Also das, was da in der Gerichtsrede gesagt wird. Und dann kommt im 3. Jahrhundert durch den, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, durch den einen Kirchenvater, der im Rückgriff auf das Buch Tobit nochmal Tote begraben noch dazu tut. Und das sind dann die 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und bei den Geistlichen steht extra eben Irrende zurechtweisen. Und Irren im Sinn, sowohl im Theoretischen wie im Praktischen, natürlich, für uns da gegenseitig zu helfen haben, dass das damit hineingehören würde. Vielleicht ist das eine Hilfe für Sie, ja, mit dem Herrn Geist, wenn man das so in dieser Form versteht und annimmt. Und ich meine, dass man dann ganz gut mit ihm umgehen kann.
Und wie hat der nochmal geheißen, der Nachfolger von St.
Victor? Wie bitte?
Von dem Hugo von St.
Victor? Richard von St. Victor. Mhm. Richard. Und das Buch, weil jetzt der Thomas von Aquin gesagt hat, die Trinität ist ein striktissimes Geheimnis, da kann die Vernunft überhaupt nicht drauf hinkommen, hat er das Buch abgewiesen und die Thesen und ist deswegen ist das untergegangen und ging nur in so einer schmalen Spur der Franziskanertheologie weiter. Und ist eben, Hans Urs von Balthasar hat dann das Buch übersetzt ins Deutsche. Das können Sie also lesen, das steht in der Bibliothek. Heißt einfach De Trinitate, von Trinität, wo er das alles erklärt und ausführt für sich. Und seither ist das Buch eben dann greifbar. Ich habe es damals in einem Buch von Scheben gefunden, Geheimnisse des Christentums. Der war kein Scholastiker und wurde deswegen ja auch nicht so besonders geschätzt. Der war Professor im Kölner Priesterseminar. Und hat eben alles Mögliche so entdeckt. Und ich habe diese Mysterien des Christentums gelesen von ihm. Und da zitiert er ein Stück von ihm. Dadurch habe ich ihn entdeckt. Und dann kam eben dann ja der Balthasar, der das eigentlich dann in größerem Format noch gemacht hat. Und aufgenommen hat. Ja, dann gucken wir im nächsten Text. Wir glauben an die Vernunft. Diese aber ist die Philosophie der grauen Begriffe. Die Sprache ist auf die allernativsten Vorurteile hin gebaut. Da kann man wieder sagen, ja, klar ist also die Philosophie etwas mit grauen Begriffen. Es wird irgendwie zugänglich da gemacht, das ist richtig. Und hat eine Dimension auch des Abstrakten. Also das ist das Wissenschaftsmoment an der Philosophie. Dass da Vorurteile sind, da wissen wir inzwischen durch Gadamer, der ja die Vorurteile verteidigt. Klar gibt es immer schon vollzogene Urteile und Sichten auf die Welt, das ist so. Ob die jetzt so naiv sind, wie er da schreibt, das kann man da wieder nochmal fragen. Ich glaube, er leidet einfach darunter, dass er nicht der liebe Gott ist. Und wir sind halt begrenzte Menschen und haben eine bestimmte Perspektive auf die Welt zu gucken. Wir sind Lebewesen, wir haben inzwischen gelernt, dass es Umwelt und Welt gibt. Da kann man dann lesen, wie die Umwelt für eine Fliege aussieht und für einen Hund oder so etwas. Und wir sind auch Lebewesen. Das können ja zum Beispiel merken, wie wir eine bestimmte Wellenlänge aufnehmen. Manche Wellenlängen sehen wir als Farben, andere Wellenlängen hören wir als Töne, andere Wellenlängen nehmen wir als Temperatur wahr mit dem Tastsinn. So sind wir halt gebaut. Und manche Töne, die Hunde hören können, können wir nicht hören und so. Das ist halt so. Wir haben eine bestimmte Perspektive auf die Welt und das muss man halt akzeptieren. Natürlich haben wir nicht die Welt so, wie sie in sich für sich ist, sondern wir haben die Welt so, wie sie sich uns zeigt. Und sie zeigt sich uns anders als einem Hund oder einer Fliege. Stimmt. Na und? Wenn ich natürlich die Welt so sehen will wie der liebe Gott, nämlich wie sie ganz in sich ist, schlechterdings, dann muss man natürlich traurig da sitzen und sagen, oh Schrecken, oh Schrecken. Und dass die Leute zu Ende der Neuzeit diesen Schrecken erstmal gekriegt haben, kann man gut nachvollziehen, weil die Leitwissenschaft der Neuzeit war die Physik. Und diese Leitwissenschaft der Physik mit ihren tollen Leistungen war mesokosmisch ausgerichtet. Und mesokosmisch kann ich das Subjekt weglassen. Ganz egal, wer durch einen Tisch gebogen hat, kam zum selben Ergebnis. Ganz egal, wer den gemessen hat, kam zum selben Ergebnis. Sodass die Physiker zu der Vorstellung kamen, sie haben es unmittelbar mit der Realität zu tun. Sie wussten, dass das nicht für alles gilt. Die wussten, dass bei Farben, und da haben die behauptet, Farben sind eigentlich Wellenlängen, wenn ein Künstler sagt, nee, umgekehrt, die Wellenlänge ist eine Dimension der Farbe. Aber die haben das so rumgemacht und haben gesagt, also wenn ich diese sogenannten sekundären Sinnesqualitäten, die da so bei uns verschoben sind, bei den eigentlichen Sachen, Ausdehnung, Gewicht, habe ich die Realität. Unverkürzt. Und jetzt kommt die Mikrophysik und sie sehen, nein, durch das Beobachten wird es anders. Das war ein Schock. Ich habe immer gesagt, wenn die vorher schon auf Menschen geguckt hätten, statt auf so mesokosmisch, auf so Zeug, hätten sie es schon gemerkt. Denn ein Mensch, der weiß, er wird angeguckt, benimmt sich anders. Mein Beispiel war mal, er nimmt den Finger aus der Nase. Also das ist einfach anders. Und das jetzt in der Mikrophysik zu entdecken, also da fährt ein Auto und auf das Auto, das fährt eben nach vorne und dann hat es noch Kräfte von rechts und links, je nachdem, was für Windböen sind und so. Und dann fallen noch da Sonnenstrahlen drauf und die strahlen von dem Auto wieder ab. Und jetzt gucke ich das Auto an und dann fällt mindestens, also ein Lichtquantum fällt durch die Pupille bei mir ins Auge und kommt nicht wieder zu dem Auto zurück. Also fährt das Auto ein ganz bisschen nach links gebogen. Ich meine, das Auto fährt natürlich nicht nach links gebogen, weil es eben so grob ist, dass es das gar nicht merkt. Aber das heißt Mikrophysik. Dadurch, dass ich also beobachte und ich jetzt das eine Lichtquant nicht auf meine Nase oder Stirn gefallen ist und zurück wieder auf das Auto, sondern bei mir stecken blieb, ist das Auto ein bisschen zu mir verschoben worden beim Fahren. So minimal, dass wir es nicht sehen. Aber wenn Sie das in der Nebelkammer machen, sieht man eben schon was, dass sich's geändert hat. Und dann haben die den Katzenjammer gekriegt und dann wurde der Konstruktivismus erfunden. Indem die gesagt haben, ja, die Wirklichkeit ist ja ganz anders und einfach da, dass wir hingucken, ist alles dahin und wir wissen nicht mehr und so. Und diesen Zweifel und darum, den hat er eben schon vorher die ganze Zeit hier immer. Dass er sagt, das verschiebt sich alles. Klar verschiebt sich's. Dass ich die Wirklichkeit nur so sehen kann, wie sie ist, wenn ich sie sehe. Damit hat man halt zu leben. Warum soll ich sie denn sehen können, wie sie aussieht, wenn ich sie nicht sehe? Kann ich eben nicht. Man kann natürlich manches erfahren. Ich kann zum Beispiel hören, was andere Leute über meine Frau sagen oder über meine Kinder, natürlich. Und da kriege ich schon noch Erfahrungen dazu zu den anderen. Aber ich erfahre mit denen, was ich erfahre, wenn wir miteinander zusammen sind oder so. Und das ist eben anders. Aber warum soll das dann falsch sein? Es ist diese begrenzte Perspektive. Und ich wiederhole mich, weil ich nicht der liebe Gott bin, ist das meine, das bin ich als Subjekt mit der Welt und mit meinen Wahrheiten. Und warum da so ein Theater machen? Das ist einfach das. Aber bitte, Sie können ja protestieren und sagen, nee, ganz so geht's nicht. Oder so. Ähnlich, ich meine, so sei es bei solchen Dingen. Und dann kann man doch dankbar sein, was man da zu sehen kriegt in der Form. Und da man immer schon Erfahrungen gemacht hat und wir durch eine Sprache gelernt haben und die Sprache ja der Niederschlag der Erfahrungen unserer Vorfahren ist, schlagen sich dann natürlich schon Dinge nach. Und Sie erinnern sich noch, wie wir zwischendurch hatten wir doch so Seiten, wo dauernd über den Blitz daherzog, nicht? Dass der Blitz in unserer Sprache zu einem Subjekt gemacht wird und als Subjekt dann was tut, während der Blitz doch kein Subjekt ist, sondern eben nur ein Ereignis. Hat er sich da immer ereifert. Eine ganze Weile hatten wir das immer wieder als Text bei ihm. Na ja, natürlich, okay.
Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Sprache ja erlernt wird von Eltern, die ja zwangsläufig in bestimmten Zusammenhängen auch in Schieflagen sind.
So ist es.
Die Worte, die Vorurteile der Eltern, alle Dinge, alles Nichtverstandene, was sie von Philosophie verstanden haben, aber auch Gelebter, meine ich.
Genau so.
Gelebter, alle schiefe Vorurteile gehen ja ein in diese Sprache und jetzt wird es einfach wiederholt erstmal.
So ist es. So ist
und dadurch aber schon ist eine Prägung zum Teil da, die eben gar nicht so leicht auszuhebeln
ist. So ist es. Also völlig eingeräumt. Ja.
Man greift ja auf das zurück, was man eben, ich sage es mal in Anführungsstrichen, am besten gelernt hat.
Ja, auch wenn es falsch ist. Ja, klar, ist so. Ist so. Und jetzt ist es natürlich wieder auch vom dem Einzelnen abhängig und dessen Blick auf die Welt, ob jetzt einer mehr betont die Verzeichnungen dadurch oder ob einer erstmal mehr dankbar ist, was ihm überhaupt erschlossen worden ist. Und da fällt mir in diesem Zusammenhang ja immer eine Erzählung, bezeichnenderweise mit dem Titel Alles, heißt es einfach, von der Bachmann ein, wo dort ein Vater davon erzählt, dass er und seine Frau ein Kind bekommen und dass sie dann sich entschließen, dem Kind überhaupt keine Sprache beizubringen, weil unsere Sprache eben so verbildet und so hin ist. Und dann soll das Kind sich doch selber seine Sprache also machen. Und das Kind kommt natürlich dann mit 2 Jahren ums Leben. Anders kann das so eine Erzählung nicht ausgehen. Ne? Also, und das ist eine eindrucksvolle Erzählung, wo er das so zeigt. Wo ich sage, ja klar kann man das so sagen. Ganz anders. Also Deutsch finde ich ganz nett, aber Englisch eben auch. Warum soll ich dir eigentlich jetzt irgendeine Sprache beibringen? Such sie dir selber aus. Aber da würden sich die Leute wundern.
Da würde ich ja sagen, ist auch schon wieder ein zu großer Bildungsdrang, der eben dann verbilden wird. Weil auch wenn ich jetzt, es gibt ja so Eltern, die sagen, nein, lernen gar nichts. Ja,
ja eben.
Und dann
ja eben, das kann es doch nicht sein.
Das kommt aus der Misserfahrung mit der Bildung. Weil
ja, natürlich.
Auch nach Nietzsche verbindet.
So ist es. Ja, klar. Ich will nur einfach sagen, dass es hier keinen Sinn hat, sich da aufzumandeln oder und sich da aufzuregen, sondern das gehört, wie man so schön gesagt hat, zur Condition humaine. Das ist unsere menschliche Situation. Unsere Freiheit hat Grenzen. Wir müssen Dinge korrigieren. Und all das ist einfach so. Und warum muss man sich da jetzt da so aufregen? Wie also manche Leute das da tun. Zusammen, das ist tatsächlich so, das sind gewisse Verkürzungen und so, oder vielleicht sind es gar keine, so wie ich immer für die Philosophiegeschichte selber gesagt habe. Wir haben uns ja die Philosophiegeschichte so aufgeteilt gehabt da in St. Georgen und ich hatte von Hegel bis zur Gegenwart. Also einer machte Antike und dann gab es also Mittelalter und dann gab es erster Teil Neuzeit, also Descartes bis Hegel eigentlich. Und dann danach das andere, der kam noch nie bis Hegel, sodass ich also mit dem Hegel angefangen habe, dort auch. Und dann habe ich als erstes immer gesagt, dass Hegel ja so entschieden in Gutachten für das Ministerium 2-mal gesagt hat, es liegt sich nahe, mit den Leuten Philosophiegeschichte zu machen, aber das sei nicht gut, das führt zu einer oberflächlichen Halbbildung und Eingebildetheit, sondern man sollte mit Sachproblemen anfangen. Das hat er sowohl in Heidelberg als die mein Gutachten von den Wolken geschrieben, wie dann in Berlin nachher nochmal. Also lieber Sachprobleme und nicht da Sophies Welt, nicht? Weil dann haben die Leute eben so abgekürzte Bilder im Kopf, alles aus dem Wasser, alles aus dem Feuer oder was weiß ich, was sie wird Relativist und Eingebildeter, Halbgebildeter, sagt er, nicht? Also Sachprobleme ist das Erste, sagt er. Und das Zweite ist, dass man hier wirklich gucken muss, ist jetzt die Philosophiegeschichte eine Geschichte von Irrtümern oder ist sie eine Geschichte von Einsichten? Und ich habe immer den Studenten gesagt, ich bitte sie, sich die Einstellung zu eigen zu machen, dass Philosophiegeschichte eine Geschichte von Einsichten ist. Jeder hat da irgendwas gesehen, Das Problem ist, wenn ich was Neues sehe, dann macht das Herz so warm, dass man zugleich noch so den Hof um die Evidenz herum auch noch für evident hält, erst einmal. Ignatius spricht das extra an für Visionen oder so etwas, wo man aufpassen muss, wenn man dann noch so warm ist, lässt man sich dann so einwickeln oder so etwas, sodass jemand, der da was Neues sieht, zugleich davon dann wieder überbestimmt ist. Für mich ein großes Muster ist dafür zum Beispiel für mich Martin Buber, der das Du entdeckt, und zwar in einem solchen Maß, dass er sagt, in der dritten Person kann man überhaupt nicht reden, ein Gott, von dem man redet, den gibt es überhaupt nicht und so daher, sondern nur direkt, wo ihm dann der Rosenzweig gesagt hat, jetzt hören Sie mal, was machen Sie da herum mit so einem komischen Gegner? Die Psalmen wechseln dauernd zwischen zweiter und dritter Person. Nehmen Sie irgendeinen Psalm, da heißt es, du bist groß, im nächsten Vers heißt es, der Herr ist groß. Was haben Sie denn da eigentlich? Und dann hat er das auch kapiert, hat das eingesehen, und in der Bibel, die er ja dann nach dem Tod von Rosenzweig ja dann alleine weiter übersetzt hat, geht er ja sogar so weit, dass er den unaussprechlichen Gottesnamen durch die dritte Form übersetzt. Er, ihm, ihn. Groß geschrieben. Macht er überall. Also wo Luther Herr schreibt. Da nimmt er immer groß geschrieben eben die dritte Person. Aber vorher dieses Rumgerede, nur du, anders geht es überhaupt nicht oder so. Ne? Und das gehört natürlich bei einer Philosophiegeschichte auch dazu. Ich bin also dann beeindruckt von irgendwas und bin erstmal so überwältigt davon, dass das dann so ins Zentrum rückt und anderes ausgeblendet wird. Und dann muss man nochmal anfangen nachzudenken und dann melden sich die anderen und dann wird es so eingeordnet und muss man einen Teil abziehen. Ja, okay, dann machen wir das halt. Ne? So dächte ich, also auch hier, dass man natürlich da gucken muss, aber an sich ist es erstmal eine Geschichte von Einsichten. Es ist toll, was da die Leute gesehen haben. Und das so früh, das finde ich immer neu verwunderlich, wenn ich da reingucke, was Platon da gesehen hat oder vor allen Dingen der Aristoteles. Es ist unglaublich, was da ein Mensch damals schon also gesehen und aufgenommen hat und beantwortet hat. Das ist gar keine Frage. Anderes muss man auch wieder dann eben ist korrigiert worden, muss man ergänzen, fortsetzen, anders. Aber dass man erstmal in dieser Welt da drin ist, das ist doch eine tolle Sache. Nicht? Und deswegen gehört tatsächlich Systematik und Geschichte in einem richtigen Sinn zusammen. Und gehört dazu. Gar keine Frage. Also, nun lesen wir Disharmonien und Probleme in die Dinge hinein, weil wir nur in der sprachlichen Form denken. Somit die ewige Wahrheit der Vernunft glauben. Zum Beispiel Subjekt-Prädikat, da haben wir es wieder, nicht? Mit dem Blitz als Subjekt, die Geschichte. Ne? Okay, also dass der Blitz kein Subjekt ist, kann man sich einigen. Und dass die Faust auch nicht eine eigene Wirklichkeit ist, sondern eben ein Zustand der Hand, darüber kann man auch reden. Und dass uns haufenweise Wörter fehlen, das wissen wir auch nochmal. Also, was soll's. Und drum kann man da tatsächlich sich sagen lassen, ja, guck nochmal genau hin, rede das nicht einfach so mit, sondern überlege, wo ist da was zu ergänzen, liefere dich nicht einfach der Sprache aus, sondern achte auch darauf, wie es genauer sein müsste. Und dieses Achten auf das Wort, dafür trete ich hier ein, bin tatsächlich da immer wieder neu verärgert, wenn ich sehe, wie lieblos und blind und gehörlos gerade die Theologen immer wieder sind, die eigentlich ums Wort sorgen müssen. Und da eben die merkwürdigsten Dinge produzieren beim Übersetzen, haben wir schon ein Jahr angesprochen, immer wieder, so zwischen. Nicht, das, da kann man ihm recht geben und sagen, das müsste eigentlich kontrolliert werden. Wie sieht was aus? Und das geht ja schon einfach los, zum Beispiel mit dem Problem, dass wir im Deutschen männlich und weiblichen Artikel haben. Warum sagen wir das Messer und die Gabel und der Löffel? Kann man stundenlang drüber reden und sich ereifern? Natürlich kann man das.
Wie steht es dann um den Menschen, der vielleicht sogar aus einem ganz tiefen Glauben heraus, und dann scheint es mir eben was anderes zu sein, sich als Irrende erkennt. Es ist ein anderes Irren als nur Irren.
Ja.
Und das ist sind, glaube ich, schon irgendwo...
Das ist ihm auch wichtig. Und vielen Dank, dass Sie das noch ansprechen. Also ich würde so antworten, ich weiß nicht, ob Sie ganz das gemeint haben, dass es eben einen schuldlosen Irrtum gibt und einen verschuldeten Irrtum. Das heißt, dass hier das Gewissen mit hineinkommt und die Moral mit hineinkommt. Bei solchen Fragen nochmal auch. Bis in die Dokumente hinein, wo ich verstehe, auch die Feministinnen verstehe. Ich habe gerade da wieder so ein Buch gelesen, wo sich eben da eine Frau wirklich empört, so im Gesetz, da im dritten Buch Mose, dass wenn eben eine Frau da auf dem Feld vergewaltigt wird, muss sie irgendwie beweisen, dass sie geschrien hat. Wie sie das machen soll, frage ich mich, nicht? Und wenn sie dann weisen kann, dass sie geschrien hat, dann muss der Vergewaltiger dem Vater Geld zahlen und sie obendrein heiraten. Warum man dann seinen Vergewaltiger, also in die Gewalt des Vergewaltigers kommt, kann man sich doch auch fragen, was ist da eigentlich los? So steht es im Gesetz. Und wenn sie nicht geschrien hat, wird sie gesteinigt.
Das wäre jetzt eine Unvereinbarkeit mit unserem...
Ja, also das würde ich... Ja, nee, das würde ich nicht für unvereinbar halten, sondern hier erkenne ich, dass das falsch ist und verboten. Das darf nicht sein.
Gar nicht vereinbar.
Da, so ist es. Also das ist wirklich kontradiktorisch. Das geht nicht. Man kann das erklären, wo das kommt, weil die so auf dem Weg sind, halt ein Nomadenvolk und es ist ganz patriarchalisch ausgerichtet oder so. Ne? Aber dass das nicht in Ordnung ist, ist für mich überhaupt keine Frage. Also es ist nicht unvereinbar. Das ist verboten. Also aus meiner Sicht der Dinge. Und sowas gibt es. Wo man wirklich sehen muss, das gehört in eine bestimmte Phase, da muss man dann darüber reden, dass die Bibel Gottes Wort in Menschenworten ist und dass Menschenworten nicht heißt, dass hier der Heilige Geist sitzt und flüstert ihm jedes Wort ein, sondern dass das, wie Rana sagt, von Gott her wird mir das gegeben, aber ich höre es auf meine Weise und schreibe selber das Buch, eben Gottes Wort in Menschenworten, mit der ganzen Zeitbedingtheit und Raumbedingtheit und alles, was da hineingehört, gehört dazu. Natürlich. Also das muss man schon sehen. Und wie man das dann unterbringt oder auftaucht.
Jetzt mit dem Irrenden ist es ja auch noch so, dass wir ja in einer Zeit leben, also man kann sagen, eigentlich seit dem Mittelalter Shakespeare, ja, das ist ein Paradebeispiel, Action, Action, Action. Man kann das Ganze nur unter einem Begriff von Action. Also
ja.
Machen, 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 handeln. Ist so,
so ist es. Ja.
Auch das. Aber jetzt, das Irren, was ich meine, hat ja insofern dann auch was Positives, dass ich ja erstmal dann unter Umständen dieses ganze Gemächte von Action auch lassen kann und mal auch nicht handle.
So ist es.
Weil das, sonst geht es einfach so ja, wie...
Ja.
Gegenseitig in den Abgrund.
Eben, und da gehört, das meine ich auch, dass das ja, das ist etwas, was Pieper zum Beispiel wiederholt, dann auch unter dem Stichwort Muße und Arbeit anspricht. Er sagt, es gehört zu einer Gemeinschaft, dass eine Gemeinschaft, ein Staat, ein Volk sich Leute erlauben kann, die nur meditativ leben. Also Mönche, Nonnen, Leute, die einfach nur meditativ leben und nicht in diesem Action mit dabei sind und zum Beispiel die josephinische Reform in Österreich, der das eben nicht wollte und hat ja die ganzen beschaulichen Orden abgeschafft und zugetragen hat gesagt, es dürfen nur die Schulleute bleiben und die kranken Leute. Aber jemand, der da bloß betet, das gibt's nicht. Das können wir uns nicht leisten. Und das wäre genau nochmal dieses Action, von dem Sie reden. Nicht? Und da sagt Pieper, dann fehlt was, das macht ein Volk nicht gesund, wenn man meint, man könne das einfach ausschließen. Und mich hat immer gefreut, dass in dem Katalog der Jesuiten früher, bei den Menschen, die dann nicht mehr arbeiten, die jetzt im Altenheim waren oder so, stand immer dabei, orat pro societate. Bei anderen steht so curat pueros oder je nachdem, was einer macht oder curam agit oder macht Filme oder irgendwas, also stand dann in seinem Beruf. Und bei denen, die dann da im Altenheim sind, steht dann eben orat pro societate. Er betet für die Gesellschaft, also den Orden. Also genau diese Dimension, die da hineingehört und das jetzt nicht als Action gelesen, sondern wirklich auf dem einfach Dasein im Gegenüber zu Gott und jetzt diese Quelle der Meditation und der Sammlung dann verwaltet, dass das dahin gehört, diese Kostbarkeit dieser Menschen, die dahin gehören. Und das haben Leute immer wieder gemerkt und gewusst auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Auf dem Gutshof oder so, die Alten dann, oder so, bei allen Spannungen, die es da auch immer gibt, mit dem Ausgedinge und allem drum und dran, wo Menschen sind, Menschelzeit, nicht? Aber dass zugleich nochmal gesehen wurde, auch diese Dimension gehört dann mit dazu. Sonst fehlt da, wie gesagt, was. Ne? Ganz, das meine ich schon, dass man das da mit aufnehmen muss. Also, wir hören auf zu denken, wenn wir es nicht im sprachlichen Zwang tun wollen. Wir langen gerade noch beim Zweifel an, hier eine Grenze als Grenze zu sehen. Ja und nein, im Sinn dessen, was wir miteinander hier jetzt gesagt haben. Ja, ist was dran, du darfst jetzt nur nicht zuspitzen. Und deswegen ist ja das Tolle, dass es eben dann auch nochmal eben Künstler gibt, eben auch der Sprache, Sprachkünstler, die eben unabhängig von den sonstigen, der Dienstleistung der Sprache, wo sie dann auch vergessen wird, wenn man ganz beim Bedachten bleibt, statt bei der Sprache, sondern wo jetzt die Sprache ihre Würde bekommt, weil es jetzt sie selber einfach dann erscheint mit den neuen Möglichkeiten. Deswegen eben dieses Wort, was ich so liebe vom Aristoteles, dass der Denker immer zugleich verwandt ist mit den Künstlern und den Dichtern, weil sie es beide mit dem Erstaunlichen zu tun haben. Dass es da hineingehört. Das vernünftige Denken ist ein Interpretieren nach einem Schema, welches wir nicht abwerfen können. Ja, okay. Wir können es nicht einfach abwerfen, sondern viel steckt einfach in unserer Leiblichkeit auch drin. Und dann kommt unser Erbe, was in uns drin steckt, die Meme, die Gene oder wie die Leute es nennen wollen. Und das bestimmt uns mit. Aber ich finde eben, das gehört dahin zu begreifen, dass wir eben nicht Gott sind. Einfach das.
Aber es kann sich qualitativ verändern durch die Wahrnehmung.
So ist es.
Das ist
also die Chance. Ich finde auch, das ist das Zweite, dass jedem das Leben auch schon neue Erfahrungen schenkt, größer oder kleiner, wo dann wieder neue Wege gefunden werden. Wir brauchen erstmal eine Sprache, die wir nicht erst erfinden müssen, sondern die wir gelernt haben, aber innerhalb dessen kann durch jeden von uns die Sprache wieder wachsen, reicher werden, von der Zweierbeziehung angefangen bis zu größeren Einheiten oder so, dass eben auch wieder neue Wörter ins Feld kommen und beobachtet werden, ob nun da eine Sprachakademie existiert in einem Volk oder nicht. Nicht, dass man einfach sieht, wie da Dinge dazukommen. Dann gibt es eben große Leute, die machen viele neue Wörter. Goethe hat sagenhaft viele neue Wörter gebracht für die deutsche Sprache zum Beispiel. Nicht, dass man einfach gucken kann, die da sind. Aber um die Hälfte mehr Wörter hat Shakespeare. Und die Engländer sind da wirklich glücklich dran mit ihrer germanischen und romanischen Wurzel, dass die einfach sehr viel mehr Wörter haben als wir. Bei uns wäre es das. Und dann kann man noch sagen, da denke ich, da könnte man irgendwie so auch dann allmählich dann Schluss machen, wenn Sie auf der nächsten Seite noch den obersten Text nehmen, das Volk hat billigerweise den falschesten Begriff von dem Zustand, von dem es am entferntesten ist, von der Weisheit. Da frage ich mich, was meint er da eigentlich? Was ist denn Weisheit? Weise. Also das griechische Sophos, das heißt eigentlich sich verstehen auf. Zunächst mal. Also jemand versteht sich auf dem Umgang mit dem Anker oder mit dem Ruder. So geht das los in den Büchlein, in dem wir mal gelesen haben, was ist Philosophie zusammen miteinander. Da fing das so an, Philosophie, Sophia, Sophos. Vielleicht erinnern sich einige noch von Ihnen dran und da ging das erstmal so los. Sophos ist jemand, der eben da ein nicht theoretisch bloß weiß, sondern der weiß, wie man es macht. Also es ist zugleich ein praktisches Wissen mit sich verstehen auf. Nicht einfach bloß verstehen, interpretieren, sondern sich verstehen auf. auf den Umgang mit einem Segel, mit einem Ruder und so hier dann umgehen mit dem Leben. Und da wüsste ich nicht, was jetzt für ein Begriff von Weisheit das Volk da billigerweise hat. Was würden Sie denn vorschlagen? Was haben Sie denn für eine Vorstellung von Weisheit? Also ich würde sagen, es heißt, sich aufs Leben verstehen können. Auf die Probleme des Lebens, also unsere, die Grundprobleme sind dann also Freude, Grenzen, Leid, Schmerz, Tod, Schuld, eigene Grenzen.
Was mich so fasziniert, ist ja, dass im Alten Testament steht, dass die präexistent war, diese Sophia. Die war doch bei der Erschaffung der Welt dabei.
Ach so, ja, in der, nein, die war das Erstgeschöpf, das Erstgeschaffene. Das ist ganz wichtig, weil das eben auch der erste Ansatz war und mit vielen Konsequenzen für den sogenannten Arianismus. Das Problem für die Christen war ja, was mache ich mit diesem Mann Jesus von Nazareth, der da war für uns und irgendwie, der hat uns das Beten beigebracht, das Vaterunser, aber nirgendwo steht, dass das mit uns gebetet hat. Er sagt immer, mein Vater und euer Vater, im Johannesevangelium. Was ist damit? Und jetzt kam dieser Theologe und Priester Arius auf die Idee, ja, es gibt doch das Buch der Weisheit und da steht am Anfang, der Herr schuf mich am Anfang all seiner Werke und ich war dann immer mit dabei und hat gesagt, das ist die Lösung. Weil ja klar war, sagt, der kann ja nicht Gott sein, das geht ja nicht, also ist er eben sowas wie die Weisheit. Der Logos. Und dann kann man bei Hieronymus lesen, der Erdkreis wachte auf und war arianisch geworden. Da blieb der Papst übrig mit einer Handvoll Bischöfe. Alle anderen waren für diese Lösung mit Arius. Vor allen Dingen die Kaiser und Kaiserinnen, weil die sagten, das passt in eine politische Theologie. Ein Gott, ein Chef, ein Volk, alles, zack, völlig klar. Und das hat dann sehr lange gedauert, über die Konzilien hinaus noch, bis endlich dann irgendwann der Arianismus wieder abgeschafft wurde. Und heute haben sie wieder haufenweise Arianer. Also wenn sie den Küng fragen, der sagt doch nicht, Christus ist Gott. Und so eine ganze Menge anderer Leute mit unter unseren Theologen. Paulus sagt in aller Deutlichkeit dreimal, Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Kyrios, Herr, ist in der griechischen Bibel die Übersetzung des unaussprechlichen Gottesnamens. Und das Konzil macht es dann ganz massiv. Gott im Griechischen aus statt von Gott, im Lateinischen de, also von Gott. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Das ist der Text, der das Christentum ausmacht. Gestützt eben auf drei ausführliche Texte vom Augustinus, vom Paulus, wo das gesagt wird. Und in diesem Text, und heute haben sie eben genug Theologen, die sagen, nein. Also König ist ja nur einer, das ist ja bloß der deutsche Papst. Und ich meine jetzt mal auch andere, die es auch noch gibt. Ne? Die also da einfach sagen, nö, ist doch nicht Gott, was sollen das? Und wenn sie normale Leute fragen, was ist die Mitte des Christentums, dann werden sie hören, die Bergpredigt. Nur steht da nichts Neues drin. Das, jede Hochethik ist bis zur Feindesliebe gibt es das. Da ist nichts Besonderes. Das macht es nicht aus. Sondern ausmacht es, dass da wirklich gesagt wird, Christus ist Gott. Und da muss man eben einfach zur Kenntnis nehmen, dass mehr und mehr auch Theologen bei uns heute, Professoren an den Fakultäten, das nicht weitergeben und nicht sagen. Gerade auch dann bei den Religionspädagogen nochmal, die Leute, die dort jetzt die Religionslehrer ausbilden und nicht die Priester, sodass ein Großteil auch der Lehrer der Meinung ist, nein, natürlich ist Christus nicht Gott, was soll denn das? Ein toller Lehrer. Und das ist wirklich eine einigermaßen beängstigende Situation, jedenfalls in der deutschen Kirche. Muss man einfach so sehen. Wenn Sie im Duden-Wörterbuch nachgucken, dann steht christlich, heißt zuerst mal natürlich auf Jesus Christus zurückgehend. Schon die zweite Bestimmung heißt, sich also so verhalten, dass man dem anderen das größere Stück Schokolade gibt. Ne? Das ist christlich. Ein anderes Wort für menschlich. Das ist schon unanständig. Drewermann sagt das auch so. Wir haben doch nicht da irgendwie irgendwelche Dogmen, sondern wir leben besser als die anderen. Wie kann der sich das erlauben? Ich kann sagen, ohne dass ich mir was einbilde und ohne andere schlecht machen zu müssen, dass ich etwas wissen darf, was Leute, die ich für besser und gescheiter als mich halte, nicht wissen dürfen, die nicht Christen sind. Und dazu keinen Zugang finden, das kann ich sagen. Aber ich stelle mich doch nicht hin und sage, ich bin ein besserer Mensch als die anderen Leute. Habe ich zum Drewermann gesagt, aber der war das wurscht. Das ist einfach eine andere Sicht der Dinge.
Aber jetzt doch bei Nietzsche, vielleicht meint ja der Volksglaube, dass der Weise einer ist, der etwas weiß, was sie nicht wissen.
Das ja, denke ich auch.
Und, aber da meint vielleicht auch in diesem, der Nietzsche hat ja auch im Wirtegrund gelesen, dass wahrscheinlich mit Sicherheit sogar, dass, wie der sagt, keiner sagt, weiß, was die Gnade oder die Gunst des Lebens bereitet.
So ist es.
Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet.
So ist es.
Und das, da gibt es schon etwas, was dann die Leute sagen, ja, das ist ein Weiser, der weiß das. Nein, er weiß es auch nicht.
So ist es.
Er kann vielleicht so weise wie Sokrates sein und sagen, ja, er weiß es nicht.
So ist es.
Aber das wird eben ja, die normalen Weisen, die sagen, die leben nicht wie Sokrates.
Sie haben recht.
Die sagen, ja, ich weiß es.
Das wäre ja, ja eben dann. Schönes Schlusswort, ja, das ist es. Also ich finde auch, das ist eine der großen Seiten bei Nietzsche, dass er tatsächlich dann Lesekreis hatte, schon als Schüler mit Freunden und Hölderlin gelesen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich den Hölderlin auch also wirklich einen ganz großen halte und auch mit zu den Leuten, wo man sagt, dass der eigentlich nochmal in manchen Dingen klarer oder weiter denkt als der Hegel. Und dass beim Hegel deswegen so eine merkwürdige Lieblosigkeit dem Gegenüber da auftaucht. Wenn man das so zwischendurch anguckt. Das ist schon wahr. Dann machen wir nächste Woche weiter. So, vielen Dank.
Danke.